Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nun wird es also ernst. US-Präsident Trump hat Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Wenig überraschend haben die Regierungen dieser Länder mit Gegenmaßnahmen reagiert. An den Märkten kam das alles gar nicht gut an. Die Kurse rutschten zum Wochenstart ab. Zuletzt hatte ja bereits auch eine Nachricht aus China für ein kleines KI-Beben gesorgt. Es ist einiges los an den Märkten und das ordnen wir jetzt ein. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Welcome back, Uli. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub.
Ja, war sehr aufregend, ein sehr abwechslungsreiches Land, der Oman. Spannende Einblicke gehabt. Ich habe ja auch in den Perspektiven am Morgen, also meinem täglichen Newsletter, da kurz drüber berichtet.
An den Märkten war in der Zwischenzeit einiges los und es geht turbulent weiter. Stichwort die US-Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China.
Ja, das ist in der Tat so, dass Donald Trump und die US-Administration jetzt ernst gemacht haben. Sie haben am Samstag eben diese Zölle angekündigt. Mexiko, Kanada 25%, Ausnahme ist Energie, also sowohl Öl, Gas wie auch Elektrizität aus Kanada. Und für China additiv auf den Zöllen, die es schon ohnehin gab, nochmal 10% obendrauf. Das Ganze betrifft ein Handelsvolumen von etwa 1,3 Billionen US-Dollar oder 43% aller amerikanischen Importe. Und die amerikanische Notenbank rechnet eben vor, dass diese Zölle beim Bruttoinlandsprodukt natürlich negativ aufschlagen werden mit bis zu einem Prozentpunkt. Und bei der Inflation geht es in die gleiche Richtung nach oben. Also höhere Inflation, niedriges Wachstum. Wenn die Unternehmen die Zölle komplett weiterreichen würden und die Verbraucher ihr Verhalten nicht anpassen, das nennt man in der Fachsprache Elastizitäten, wenn was teuer wird, kannst du ja ausweichen auf ein anderes oder auf ein amerikanisches Produkt. Also wenn das nicht geschehen würde, dann würde es knapp $850 pro Amerikaner im Durchschnitt kosten. Also für Amerika nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte. Man muss gucken, wie das dann weitergeht. Schlimm aber wirklich für Kanada und Mexiko, die damit möglicherweise in eine Rezession gestürzt werden könnten.
$850 pro Person, höhere Inflation, steigende Preise, weniger Wirtschaftswachstum. Das ist aber doch nicht Make America Great Again, oder? Womit ja Donald Trump in den Wahlkampf gezogen ist und er hat sich doch eigentlich als Präsident für mehr Wirtschaftswachstum verkauft, beworben ums Amt. Wie passt das zusammen?
Naja, er glaubt ja, dass er damit zum einen Produktion nach Amerika ziehen kann, zum anderen aber auch die Staatseinnahmen erhöhen wird. Das mag so sein, allerdings zahlen das dann zunächst mal die Amerikaner natürlich. Deswegen ist die Frage, inwieweit die Staatseinnahmen dann höher sind als das, was die Amerikaner tatsächlich dann über die verschiedenen Lieferketten und so weiter und so fort dann obendrauf werden zahlen müssen. Nein, es gehört eben zu diesen Maßnahmen, Jessica, die ja widersprüchlich sind, dass Donald Trump auch im Wahlkampf durchaus Maßnahmen angekündigt hat, die pro Wirtschaftswachstum sind, wie beispielsweise Deregulierungen, aber auch die Steuersenkungen, mal abgesehen von der Diskussion um Schulden und so weiter und so fort. Und natürlich diese Zollfrage und auch die Frage Migranten und Arbeitsmarkt ist natürlich per se nicht wachstumsfördernd. Und die große Frage ist jetzt, was überwiegt? Also im Moment geht man dann doch davon aus, dass das ganze Wachstum kosten wird. Also es ist in jedem Fall ein Lose-Lose-Case. Diese tarifären und nicht tarifären Handelshemmnisse kann man mal kurzfristig machen, aber dauerhaft sicherlich nicht. Es mag ja sein, dass Trump sie jetzt eingeführt hat, um Kanada und Mexiko zu zwingen, politisch seine Maßnahmen zu unterstützen, also die Leistungsbilanz etwas ausgeglichener zu gestalten und auch bei der Migration das durchzuführen, was die Republikaner und Donald Trump eben gerne möchten. Mal gucken, ob das dann so ist, dann wären möglicherweise die Zölle nur temporär, aber heute kann man das sicherlich noch nicht abschließend sagen.
Die Märkte haben ja ziemlich schockiert auf diese Ankündigungen reagiert. Es ging ordentlich abwärts. Wie kommt denn das? Weil eigentlich war das doch schon klar, dass das kommen würde. Es ist die ganze Zeit damit gedroht worden. Es ist angekündigt worden. Und normalerweise sagt man doch immer, dass die Börsen solche Dinge dann vorwegnehmen, einpreisen. War das in dem Fall nicht so?
Naja, wahrscheinlich hatten doch noch einige damit gerechnet, dass Trump eben diese Zölle als Verhandlungsmasse nehmen würde und nicht so schnell und so deutlich, also 25% ist natürlich auch schon mal was, erheben würde. Es sind vor allen Dingen die Währungen deutlich verfallen, also der US-Dollar ist auf 1,02 gestiegen, der Kanada-Dollar auf ein 22-Jahrestief, also nicht Monat, sondern Jahrestief. Viele andere Währungen sind auch schwächer geworden über den ganzen Globus hinweg, also von Japan über China, über die indische Rupie, der Euro 1,02 hatte ich vorhin schon gesagt, aber eben auch Kanada, natürlich der kanadische Dollar und auch Mexiko. Wir sehen dann auf den Aktienmärkten, weil man natürlich jetzt nicht weiß, wie wer wo betroffen ist, Lieferketten und so weiter, doch eine sehr heftige Reaktion. In Asien hat es sich ein bisschen am Ende wieder stabilisiert. In Europa sehen wir eben auch entsprechende Verwerfungen hier, dass die Aktienmärkte doch sehr deutlich reagieren und eben auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun ist das Besondere ja, dass Trump den S&P 500 immer zu seinem wichtigsten politischen Maßstab sozusagen erklärt hat. Also ganz zufrieden kann er da mit seiner eigenen Politik nicht sein, obwohl er ja am Wochenende die Amerikaner nach der goldenen Ära, die er zuerst ausgerufen hat, jetzt tatsächlich auf Schwierigkeiten eingestimmt hat. Und wie gesagt, wenn man hier den Börsen folgen darf, auf der Währungsseite, auf der Aktienseite, auf der Rentenseite ist es etwas ruhiger. Aber man kann schon sagen, dass wir hier doch deutliche Reaktionen sehen.
Du hast gerade schon gesagt, man weiß noch nicht so ganz genau, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, vor allen Dingen, wer die größeren Verlierer sind. Gibt es denn schon so die ein oder andere Branche, wo man sagen kann, für die wird es auf jeden Fall übel?
Ja, also wir haben ja noch keine Zölle gegen Europa. Das wird natürlich dann vor allen Dingen die Automobilindustrie treffen. Und genau die ist es auch, die hier in Mexiko und Kanada. Autoteile von Mexiko in die USA sind knapp 66 Milliarden Exporte aus Mexiko eben. Trucks und Busse 51 Milliarden, Pkw 42 Milliarden. Also das sind schon alles ziemlich große Hausnummern. Dann kommen noch Computer und Elektronik dazu. In Kanada ist vor allen Dingen Öl. Das werden die Amerikaner auch nicht so schnell substituieren können. Also wird da sicherlich der Preis an der Tankstelle auch steigen. Da reden wir über 93 Milliarden Dollar, die Kanada da Richtung USA exportiert. PKWs wieder 34 Milliarden, Autoteile 15. Dann kommt Bauxit und Aluminium mit knapp 10 Milliarden. Da hat Kanada auch schon angekündigt, dass sie möglicherweise nicht nur Gegenzölle erheben, sondern auch Handelsbeschränkungen für wichtige Mineralien und Metalle, die die USA brauchen, einführen könnte. Bei China sind die größten Exporte Mobiltelefone, Haushaltsgeräte, Computer, Spiel- und Sportgeräte, Elektronik und Bekleidung. Nun ist der Anteil der Exporte Chinas in die USA im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt relativ klein, deswegen können die Chinesen wahrscheinlich diese Zölle verschmerzen. Ökonomisch, es wird sie ärgern, weil sie ja auch eine Schwäche im Inland haben, aber es wird 2,3% Anteil des Bruttoinlandsprodukts irgendwie verschmerzbar sein. Das sieht eben in Mexiko und Kanada völlig anders aus mit 15 und knapp 20%. Laufen diese beiden Länder sicherlich Gefahr, in eine Rezession zu stürzen.
Das wird ein Thema sein, was uns sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten, wahrscheinlich sogar Jahren weiter beschäftigen wird. Schauen wir nochmal ein bisschen zurück. Wir haben in der vergangenen Woche ja auch einige Turbulenzen an den Märkten gesehen. Da hat es vor allem die Technologieaktien getroffen. Was war da los? Ich habe in einigen Medien gar von einem Börsenbeben gelesen. Ich glaube, so schlimm war es nicht. Aber was hat die KI-Welt durcheinander gewirbelt?
DeepSeek erblickte sozusagen das Licht der Welt. Wie so oft an den Börsen eigentlich war das schon sichtbar. Aber dann hat es irgendwie Prominenz bekommen und die Börsen haben doch sehr heftig darauf reagiert. Obwohl man, wie gesagt, auch diese Entwicklung hätte schon vorher sehen können. Ich glaube, die besondere Nachricht war, dass DeepSeek künstliche Intelligenz einführen, zu Ergebnissen kommen kann, die ähnlich denen sind, die amerikanische Unternehmen bereitstellen, aber mit weniger Rechenleistung und damit auch mit weniger Stromverbrauch. Also es sind vor allen Dingen die Unternehmen getroffen worden, die Chip-Hardware herstellen und diejenigen, die Strom für Rechenzentren und so weiter und so fort bereitstellen. Das sind die beiden großen Verlierer gewesen. Man muss allerdings auch bei beiden sagen, die sind im Vorfeld sehr, sehr stark gestiegen, waren hoch bewertet. Die Erwartungen waren eben auch extrem. Und da ist dann jetzt ein bisschen Luft rausgelassen worden. Wir haben ja schon vor längerer Zeit auch an dieser Stelle argumentiert, eigentlich seit im Sommer 2024 kamen ja die Diskussionen auf, Jessica, ob denn wirklich ja diese ganze KI kapitalisiert, monetarisiert wird, ob man Geld damit verdienen kann, ob nicht die Investitionen viel zu hoch sind. Und von daher sind Profiteure sicherlich diejenigen, die eben künstliche Intelligenz anwenden, die die Software beispielsweise zur Verfügung stellen. Und es ist sicherlich ein gutes Zeichen für die Volkswirtschaften, denn wenn eine solche Technologie preiswerter wird, dann wird sie breiter eingeführt und damit werden Produktivitätsfortschritte erzielt. Und das könnte dann eben auch zu einem höheren Wachstum führen, was dann wiederum, wie gesagt, für alle gut ist. Wenngleich nochmal ein paar von den genannten Unternehmen in diesen Branchen sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten mit niedrigeren Margen werden leben müssen.
Du hattest ja auch in den Perspektiven am Morgen von einer Neubewertung der Gewinnaussichten, gerade bei eben Unternehmen aus dem Halbleitersektor, geschrieben. Und dann hieß es noch, die Lage sei ausgesprochen undurchsichtig. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Siehst du jetzt schon klarer oder bleibt es dabei, dass das alles noch ein bisschen undurchsichtig bleibt?
Nein, die Börse hatte sich ja auch deutlich wieder beruhigt, muss man sagen. Die Erwartungen jetzt ans vierte Quartal sind, dass die Great Eight, heißen sie ja mittlerweile, das sind eben einfach die Unternehmen, die über der Billionenschwelle liegen, dass die ein Wachstum der Gewinne haben werden von 28% rund, wohingegen die restlichen 492 Unternehmen des S&P 500 dann bei 6 liegen. Also da sieht man schon, dass da natürlich ein gewaltiges Wachstum noch da ist. Man hat mittlerweile ja auch Klarheit, dass DeepSeek nicht alles völlig neu gemacht hat, sondern es setzt auf amerikanischen Technologien, auf amerikanischen Software. Wenn man Fragen stellt, werden die früher geclustert, sozusagen in Silos. Wenn man eine mathematische Frage stellt, dann wird eben nur nach Mathematik geguckt. Wenn man eine literarische Frage stellt, wird nur in dieses Silo hineingeguckt, sodass nicht wie bei anderen das gesamte Spektrum sozusagen aufgemacht wird. Und das hat zu diesen Einsparungen geführt. Völlig neu ist es insofern nicht. Und wie gesagt, ich glaube, dass Moore'sches Gesetz nach wie vor gilt. Und wenn schneller, besser, mehr Daten benutzt werden, dann wird es auch Anwendungen geben, die das schlichtweg tun und dann am Ende des Tages zu noch mehr Speicher- und Datengeschwindigkeit führen wird. Also die Nachfrage wird einfach weiter steigen.
Oh, das waren ja schon Emotionen pur, die man da an der Börse beobachten konnte. Ich meine, Nvidia hat den größten Kursrücksetzer, Kursverlust in der Geschichte der Wall Street an einem Tag hingelegt, also in absoluten Zahlen in Dollar. Das ist schon krass und der Rest der Konkurrenz ist ja auch ordentlich unter die Räder gekommen. Du hast natürlich zu Recht gesagt, die haben sich ein Stück weit alle wieder erholt. Trotzdem stellt man sich natürlich als Anlegerin, Anleger die Frage, lohnen sich solche Rücksetzer? Die wird es ja immer mal wieder geben. Kann man dann noch einsteigen oder sollte man sich vielleicht doch lieber in der zweiten und dritten Reihe der KI-Aktien umschauen, ob es da was Interessantes gibt?
Wir haben ja schon seit längerer Zeit gesagt, dass die natürlich teuer sind, diese Chip-Hardware. Und dass man auch auf Anwendungen gucken sollte, also wo wird denn KI dann wirklich auch genutzt in der Medizintechnik, bei der Energieversorgung etc. pp. Und wer macht dafür eben die Programme, die Software und gestaltet das? Das sollten nach vorne dann diejenigen sein, die gewinnen. Nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, dass jetzt nicht die großen Chiphersteller verschwinden werden oder ähnliches, sondern wie ich das vorhin gesagt habe, Moore'sche Gesetz, wir werden weiter riesige Mengen von Daten auch zunehmend natürlich verwalten, analysieren und deswegen kann es sein, dass ein gewisser Druck mal auf die Margen geschieht, aber ich gehe schon davon aus, dass Wachstum nach wie vor vorhanden ist. Ja, vielleicht nicht in dem Maße, wie man das sich sozusagen erträumt hatte bei diesen Unternehmen, aber nichtsdestotrotz immer noch sicherlich mit sehr, sehr ordentlichen Raten.
Es gab noch ein paar andere Themen an den Märkten, man glaubt es kaum. Es gab Konjunkturdaten, es gibt Inflationsdaten, wobei man sich bei den Konjunkturdaten fragen muss, was die noch wert sind angesichts der neuen Lage mit den Zöllen in den USA. Und die Notenbanken haben getagt. Magst du uns das noch kurz zusammenfassen, was da los war und wie es nach vorne aussieht?
Ja, die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft waren eigentlich relativ unspektakulär, je nachdem, wo man hinguckt, waren sie in Schnaps besser und Schnaps schlechter, aber nichts wirklich Gravierendes, würde ich sagen. Die Inflationszahlen waren in Europa ein Schnaps höher, als erwartet worden war, in Deutschland etwas niedriger, in den USA auch etwas höher. Jetzt kommen die Zölle dazu, deswegen gibt es manch einen, der schon spekuliert, dass die amerikanische Notenbank vielleicht eine längere Pause machen könnte. Der Markt glaubt, dass der nächste Zinsschritt nach unten im Sommer kommen könnte. Wie gesagt, das könnte auch ein bisschen länger dauern. Die amerikanische Notenbank war in ihrem schriftlichen Statement doch hawkischer als nachher in der Pressekonferenz von Jerome Powell. Denn sie hat da wirklich von einer langen Pause gesprochen, dass die Inflation nachhaltig Richtung 2 gehen sollte, dass der Arbeitsmarkt im Moment nicht zum Rückgang der Inflation beiträgt, weil er zu stabil ist. Und das jetzt mit den Zöllen hat eben dann den einen oder anderen veranlasst zu spekulieren, ob die amerikanische Notenbank dieses Jahr vielleicht gar nichts mehr tut. Auch das wird sicherlich davon abhängen, wie diese ganze Zollentwicklung weitergeht. Die Europäische Zentralbank hat gesenkt. Hier werden auch mit mindestens 3 weiteren Zinsschritten gerechnet, also von jetzt 2,75 auf dann 2 Prozentpunkte. Vor dem Hintergrund sollte der Dollar eher stärker werden, vor allen Dingen, wenn die amerikanische Notenbank dann tatsächlich nichts machen wird. Der IMF hatte, aber auch der muss sicherlich jetzt mit den Zöllen in Amerika nochmal neu rechnen, gerade die Wachstumsprognosen angepasst, hatte die Weltwirtschaft mit 3,3 eigentlich ganz okay, unter dem langfristigen Durchschnitt, aber ganz okay prognostiziert. China ein Schnaps besser mit 4,6, die USA vor allen Dingen einen halben Prozentpunkt besser auf 2,7. Wie gesagt, da muss man jetzt mal rechnen. Und die Europäer wurden runtergenommen, auch 0,5 Prozentpunkte runtergenommen auf unter 1 für Europa und auf 0,3 für Deutschland, wo ja auch die Bundesregierung jetzt liegt. Insofern könnten diese Zölle sicherlich dann nochmal ein Problem für Europa werden, was ohnehin schon schwach wächst und gerade Deutschland. Und da müssen wir jetzt schon uns wirklich überlegen, wie wir als Deutsche, als Europäer damit umgehen wollen, wenn sie kommen. Vielleicht kann man ja noch verhandeln und andere Maßnahmen ergreifen. Aber wenn sie kommen, müssen wir uns schon überlegen, wie wir damit umgehen. Sonst werden wir nämlich ein drittes negatives Jahr im Wachstum haben. Und das gab es seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch nie.
Das sieht irgendwie alles nicht so richtig rosig aus im Moment. Du bist aber immer noch Rheinländer und immer noch daueroptimistisch, hoffe ich zumindest. Was mache ich denn als Anlegerin jetzt in dieser Gemengelage? Rücksetzer weiterhin für Zukäufe nutzen, vielleicht ein bisschen Gold beimischen oder einfach Augen zu und durch?
Ja, Augen zu und durch, weiß ich nicht. Seit Jahresanfang läuft Europa besser.
9% im Januar im DAX, Wahnsinn.
Ja, obwohl es da fundamental wenig Gründe für gibt. Also die Volkswirtschaften laufen nicht wirklich rund. Man sieht auch kaum, dass sich was bewegt. Die Europäische Kommission hat jetzt einen Masterplan entwickelt, Wettbewerbsfähigkeitskompass heißt das, womit viele Maßnahmen aus dem Draghi-Plan ausgegriffen werden. Möglicherweise kann man sich auf so etwas einigen und damit das Wachstum ein Stück weit anschieben. Da gehören dann aber auch strukturelle Maßnahmen dazu, damit es nicht nur ein Strohfeuer bringt. Ich glaube schon, dass in Europa Spots zu finden sind, die kaufenswert sind, auch gerade wenn die Chinesen robust so um die 4,5 bis 5% wachsen, dann werden sicherlich Luxusgüter etc. eine Rolle spielen. Ingenieure, also Industrieunternehmen, Maschinenbau, die Themen bleiben ja, Jessica, auf der Welt. Was Infrastruktur, was grüne Transformation. Ich glaube nicht, dass Europa da nachlassen wird, auch wenn Donald Trump aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist. Ich glaube auch, dass viele amerikanische Staaten weiterhin darauf setzen werden. Ich meine, Texas ist ja nun republikanisch, wie es nicht republikanischer sein kann und hat riesige Mengen an erneuerbaren Energien. Also das wird sich schon fortsetzen, auch wenn Trump sagt, drill, baby, drill. Und insofern gibt es natürlich weiterhin Chancen, auch wenn die Gefahrenlage jetzt durch diese Zollerhebungen sicherlich eher zugenommen hat. Vor allen Dingen aber in den Industrien wie Automobile, die ja ohnehin schon Probleme haben struktureller Art und die dadurch sicherlich gezwungen werden, noch agiler zu werden. Die deutsche Automobilindustrie hat ja auch große Produktionsstätten in den USA, also es kann schon sein, dass man da noch ein bisschen mehr dann investiert, um dort zu produzieren und darauf muss sich eben Europa einstellen, um auch an seinen Standortbedingungen so anzupassen, dass diese Investitionen auch in Europa und Deutschland stattfinden.
Also uns steht auf jeden Fall ein spannendes Börsenjahr 2025 bevor und auch ein spannendes politisches Jahr. Uns gehen die Themen auf gar keinen Fall aus. Und ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gern, Jessica.